2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 5. Oktober 2022. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr. Ich bin Yannick und ihr hört den Millanton vor dem Spiel zu Gast bei der Eintracht aus Braunschweig am kommenden Samstag. Zu Gast ist jemand, den ihr ja zumindest bei Twitter, wenn ihr dort unterwegs seid, schon mal, die euch schon mal über den Weg gelaufen sein könnte, auch schon in Podcasts zu hören gewesen, vor einiger Zeit auch schon mal bei uns gewesen, zu finden unter @rosalaut. Moin Anna.
Hi, grüß dich, Yannick. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, du warst jetzt auch schon bei der Besten aller Zweiten, habe ich gehört, schon ein bisschen umtriebig. Der Besuch bei uns ist ein bisschen länger her, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, holt auch die HörerInnen mal kurz ein bisschen ab. Wer bist du? Was machst du? Und ja, warum, obwohl du in Hannover wohnst, die Eintracht aus Braunschweig?
Ja, das ist richtig. Genau. Ja, länger nicht zu Gast war ich sowohl hier als auch bei der Besten aller Zweiten, obwohl ich da sogar die Premiere hatte. Ich weiß nicht genau, wie lange es den schon gibt. Einfach wegen der Nicht-Liga-Zugehörigkeit oder der nicht gleichen Liga-Zugehörigkeit zur zweiten Liga, wie der FC St. Pauli seit etlichen Jahren ja ununterbrochen ist. Genau, mein Name ist Anna. Ich lebe in Hannover mit meinem kleinen Hund Ruby herum, den ihr gerne eng verfolgen könnt unter dem Hashtag RosaWow. Dokumentiere ich da ganz eifrig, was wir hier alles so Aufregendes erleben. Und komme aber ursprünglich aus Braunschweig. So weit weg voneinander sind die Städte ja nicht. Da bin ich groß geworden, beziehungsweise ganz ursprünglich komme ich aus Wolfenbüttel, das ist kurz vor Braunschweig. Und mein Bruder ist großer Eintracht Braunschweig-Fan, deswegen habe ich schon als Kind tatsächlich nicht in Bettwäsche geschlafen von der Eintracht, wie es immer so schön heißt, aber tatsächlich gibt es so Babyfotos von mir im gelben Trikot, also dieser Baum ist früh gepflanzt worden. Das Sprichwort gibt's nicht. Aber ne, also der Grundstein ist früh gelegt worden. Das passt vielleicht besser. Und dann bin ich nach dem Abitur bin ich nach Braunschweig gezogen und habe da ein paar Jahre gelebt und habe da dann tatsächlich erst meine so richtig echte Fußballsozialisation erfahren, weil ich dann das erste Mal im Stadion gewesen bin, kurz vor Aufstieg in die zweite Liga, also dem ersten Aufstieg der jüngeren Vergangenheit in die zweite Liga. Das war so die Anfangsjahre und die besten Jahre unter Thorsten Lieberknecht. Das war die Zeit, in der ich mich in den Fußball und noch mehr in die Eintracht verliebt habe. Das eine hatte mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun oder zumindest nicht immer. Genau, und da hängt mein Herz auch immer noch, obwohl ich nach Hannover gezogen bin und mich hier, ich gebe es zu, tatsächlich auch ziemlich, ziemlich wohlfühle.
Ja gut, ist wahrscheinlich dann nur an Spieltagen ein bisschen schwierig, wenn die ganze Stadt voll von HannoveranerInnen ist. Da muss man, sich wahrscheinlich ein bisschen, also ich wohne hier jetzt unweit vom Volksparkstadion und zumindest an Heimspieltagen sehen wir dann immer, dass wir uns jetzt vielleicht nicht ganz in voller Montur irgendwie draußen zeigen. Man muss ja nur mal dem oder der Falschen begegnen. Ich habe dir schon angekündigt im Vorgespräch, wir wollen jetzt gar nicht so weit zurückblicken. Wer wissen möchte, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass die Eintracht nach nur einer Saison wieder in der zweiten Liga spielt, kann gerne die Saisonvorschau nochmal nachhören. Da ist Jussi Pecker zu Gast und erzählt uns so ein bisschen, wie es dazu kam. Von daher gucken wir erstmal nur auf die ersten bisher 10 gespielten Spieltage. Und ich finde, man kann das so ein bisschen in drei Etappen teilen, wenn man sagt, okay, der Start, das Reinfinden und dann der aktuelle Stand, habe ich so ein bisschen das eingeordnet. Und dann gucken wir erstmal auf die ersten 4 Spieltage. Die sind nämlich alles andere als gut verlaufen. Es gab zuerst eine Heimniederlage mit 0-2 gegen diesen anderen Verein aus Hamburg. Ein 3-0 auswärts bei Heidenheim, ein 0-1 zu Hause gegen Darmstadt und ein 3-0 in Kiel. Ja, ordne erstmal die ersten 4 Spieltage bei uns für uns ein. Wie ist so, dementsprechend ist ja die Eintracht erstmal nicht gut gestartet in dieser Saison.
Nee, das ist glaube ich, so richtig. Das kann man so stehen lassen.
Glaube ich, nicht anders deuten, ja.
Nee, genau. Ja, also ich glaube, wir waren alle irgendwie optimistisch in Braunschweig, weil wir auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben, weil es punktuell dann doch irgendwie große Hoffnungsschimmer gab im Kader oder auch immer noch gibt im Kader. Und nach etlichen Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder so ein Bezug da war zwischen Fans und Mannschaft, dass man irgendwie die Leute gut fand und auch das Gefühl hatte, da steht ein Team, das diesen Namen Mannschaft oder Mannschaftsgefüge, Zusammenhalt, ja, Team auch wirklich zurecht trägt, das diesem Begriff irgendwie entsprechen kann. Und ich fand tatsächlich auch, dass vor allem das allererste Spiel gegen den HSV, dass das auch das durchaus eingelöst hat. Also ich war nicht im Stadion leider, ich habe es damals dann im Fernsehen geschaut und mir hat die Eintracht total gut gefallen. Es war eins der besten Spiele der letzten Jahre, weil wir ja dann auch also zwar aufgestiegen sind, aber ja auch wirklich arg auf der Couch und mit einigen Niederlagen im Gepäck uns da dann in den Sommer gerettet haben. Sehr erfolgreich und sehr froh, aber ja nicht so richtig sportlich astrein souverän. Und dieses erste Heimspiel gegen den HSV, das war super. Also alle hatten irgendwie Bock, coole Kulisse, voller Gästeblock. Es war irgendwie, hat es alles gepasst und die Mannschaft hat super gespielt. Aber super gespielt wie ein Aufsteiger, super gespielt. Also alle klopfen dir danach auf die Schulter und sagen, ey Mensch, ein cooles Spiel, richtig klasse, tolle Kulisse. Hoffentlich bleibt ihr in der zweiten Liga. Das hättet ihr auf jeden Fall verdient. So dann so die ersten Prognosen nach ansprechender Leistung. Aber dann fehlt vorne, ja, was fehlt da? Kompetenz, Spielglück, Kaltschnäuzigkeit, irgendwas fehlt halt vorne im Sturm. Wir kriegen die Chancen, aber wir machen die Tore nicht. Und am Ende spielt der HSV schlechter als wir, aber gewinnt 2-0. Und das hatte sich dann einfach auch so weitergezogen in den nächsten Spielen. Und das, diese Dynamik, in die man dann kommt, ich glaube, die kennt jeder Fußballfan. Ja, es ist irgendwie alles ganz okay. Aber am Ende verlierst du halt. Und ich habe eine Weile mit einem Mann zusammengearbeitet, der das so schön auf den Punkt gebracht hat, indem er gesagt hat, ja, wenn du alles richtig gemacht hast, aber am Ende nicht gewinnst, dann hast du einfach nicht alles richtig gemacht. Ja, was die Mannschaft kann oder welches Potenzial in ihr auch damals schon steckte, das hast du jetzt in deiner Statistik eiskalt unterschlagen, ist natürlich das 6-5 gegen Hertha BSC in der ersten DFB-Pokalrunde. Oh mein Gott, was für ein Spiel! Also ohne Mist! Ich meine, da kommt die Eintracht ins Elfmeterschießen zu Hause und gewinnt das Ding. 10-9 am Ende. Unfassbar. Wirklich. Also nächste Woche ist Pokal. Nee, in zwei Wochen ist Pokal. Die zweite Pokalrunde. Und ich habe so Bock. Scheiß Wolfsburg. Was soll man machen? Aber was für ein Spiel. Das war richtig cool. Und ich glaube, das war auch klar. Also danach haben wir gar kein Tor geschossen irgendwie noch eine Weile. Aber sowas trägt einen ja dann doch eine Weile. Weil man denkt, vielleicht kommt es ja irgendwann. Und es kam ja dann auch. Oder kommt ja jetzt inzwischen so nach und nach.
Genau, erstmal, ja. Ich krieche zu Kreuze, dass ich das unterschlagen habe. Ich hatte mich jetzt erstmal auf die Liga fokussiert, weil wir ja auch in der Liga aufeinandertreffen und nicht im Pokal. Aber ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich hatte damals das Pokalspiel von euch gegen die Hertha auf der Rückfahrt von unserem Pokalspiel. Ich war dann irgendwie in der Heimat geblieben und bin dann sonntagabends zurückgefahren nach Hamburg. Und ja, das war schon gut zu hören und spannend mitzuverfolgen. Dann in der Sportschau da über diesen Radio-Livestream, die sich da haben, war schon eine kleine Sensation. Und kleine Sensation finde ich, zumindest von außen betrachtet, ist es auch, wenn man als Aufsteiger 2-2 gegen Fortuna Düsseldorf spielt. Das war dann der 5. Spieltag. Dann gab es nochmal einen kleinen Dämpfer, 4-1 gegen Arminia Bielefeld oder 1-4 aus eurer Sicht vielmehr. Dann der erste Heimsieg, 4-2 gegen den ersten FC Nürnberg. Und das Derby, was glaube ich, also zumindest ich betrachte es immer so, ein 1-1 ist dann, gerade wenn man auswärts spielt, glaube ich auch zu verschmerzen. Das wären so die nächsten 4 Spiele. Und wenn wir noch den aktuellen Stand mit reinnehmen, dann gab es zuletzt ein 2-1 Heimsieg gegen den KSC und ein 1-1 gegen den Aufstiegskonkurrenten, nenne ich ihn mal, beim 1. FC Kaiserslautern. Also es ist schon so ein bisschen rauszulesen, ihr habt nach 4 Spieltagen Anlaufschwierigkeiten gelernt, das Tor zu treffen. Ich habe auch gerade ein bisschen bei Kaltschnäuzigkeit ein bisschen gezuckt, weil das ist das, was dem FC St. Pauli gerade auch ein bisschen fehlt. Es fällt aber auch auf, dass ihr durchaus zu Hause durchaus bessere Ergebnisse abliefert als auswärts. Und da sehe ich auch eine gewisse Parallele zu uns. Und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, was den Samstag angeht. Aber ordne doch erstmal so die restlichen Spiele, über die du gerade noch nicht gesprochen hast, für uns ein. Was ist da passiert? Da können wir gleich auch eine Hörerfrage noch mit reinnehmen. Aber ordne erstmal die anderen Spiele, die noch so passiert sind, für uns ein. Im groben Überblick.
Ja, also ich glaube, ganz essentiell ist, dass wir nach diesem Paukenschlag gegen Hertha BSC hatten wir dann nochmal zwei Spiele, in denen wir gar kein Tor geschossen haben. Und da wird einem als Fan ja schon echt Angst und Bange, weil du kannst als Aufsteiger nicht davon ausgehen, dass du dir nie eins fängst. Das heißt, du musst irgendwie in die Situation kommen, irgendwie das Tor zu treffen. Du hast es gerade gesagt, halt zu Hause gegen Düsseldorf ist halt cool, weil Düsseldorf schon auch echt, ich meine, richtig auf der Abschussliste steht in der Liga auch niemand, aber Düsseldorf nach dem Endspurt, den sie hingelegt haben, in der Rückrunde der vergangenen Saison, ist für mich komplett eine der stärksten Mannschaften der Liga und insofern absolut beachtlich, das Ergebnis da einzufahren. Das Spiel gegen Bielefeld, das ignoriere ich wie die meisten Spiele gegen Bielefeld. Genau, und dann hat es halt langsam funktioniert, dass wir getroffen haben, was vor allem daran liegt, dass wir, und da muss ich gerne ganz aufrichtig, laut und öffentlich Abbitte leisten, weil wir Anthony Uccia verpflichtet haben. Und ich glaube, ich habe mindestens einen augenrollenden Smiley gepostet über diesen Transfer bei Twitter. Ja, man weiß es vorher nicht. Fans und gerade die Braunschweiger Fans sind da, weil sie nicht so richtig das vertrauensvollste Verhältnis haben zum sportlichen Leiter, meiner Meinung nach auch zu Recht, aber besonders kritisch bei Transfers, die getätigt werden und selten wohlwollend, was gar nicht so sehr mit den Spielern zusammenhängt. Das ist dann nicht so, dass man die nicht haben möchte oder so, sondern dass man mit den Versprechen, die gemacht werden bei der Verkündung, doch eher vorsichtig umgeht inzwischen. Und ich hatte mich dann mit Unionern ausgetauscht bei Twitter und einer hat gesagt, ach krass, okay, ich dachte irgendwie, er hätte eine zweite Mannschaft, die Regionalliga spielt, weil der ist doch überhaupt nicht fit, der war doch super lang verletzt, der hat keine Spielpraxis. Der soll jetzt zweite Liga spielen und auch noch als eure A-Lösung. Und ich sag, boah, oh Gott, ja, so, was haben wir uns da irgendwie jetzt ins Team geholt? Und Toni, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich habe mich geirrt. Schön, dass du da bist und uns den Arsch rettest. Und ja, auch im Derby getroffen. 1-0, das 1-0, das sehr verdiente 1-0 auswärts in Hannover. Und alleine dadurch natürlich erhebliche Sprünge in jeder Sympathie- und Beachtungsskala in der Braunschweiger Fanszene gemacht. Das auf der einen Seite, also endlich funktioniert das in der Offensive und jemand verwertet das, was Emanuel Feray vorarbeitet. Für diejenigen, die den Namen wahrscheinlich, irgendwie, weil er irgendwie von Dortmund 2 kam und jetzt noch nicht so lange in der Liga aktiv ist, einfach mal einen Blick drauf haben am Samstag, gar nicht, das meine ich gar nicht irgendwie provozierend oder so, wenn er spielt, letzte Woche hatte er einen Infekt, der macht schon richtig Bock, der spielt im offensiven Mittelfeld und der, das ist wirklich eine große, große Freude und der in Verbindung mit Uccia ist super. Und dann haben wir kurz vor Transferschluss noch einen Innenverteidiger verpflichtet, der halt hinten endlich doch relevant regelt und stabilisiert. Filip Benkovic, der ist ausgeliehen. Und beides, glaube ich, in der Kombination vorne und hinten macht, dass wir jetzt wirklich, wirklich erstaunlich gut dastehen. Ich hatte gehofft, dass wir uns stabilisieren. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt, ich mache mir mal hier den Spaß. Kaiserslautern 1, 2, 3, 4, seit 4 Spielen ungeschlagen. Das ist nicht so schlecht. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl.
Jetzt hast du schon super die Brücke geschlagen zwischen sportlicher Leistung und den Verantwortlichen, die da auf dem Platz dafür sorgen, dass es jetzt besser läuft. Eigentlich wollte ich gerne den Tweet von oder die Frage an zu meinem Tweet von Alex bei Twitter nutzen, der das eigentlich ganz gut zusammenfasste, mit mieser Saisonstart, jetzt läuft es besser, was ist der Grund und warum hört er auf den Namen Uja? Das hast du gerade schon sehr gut erklärt. Und jetzt hast du einen anderen Namen, der auch heute in den Fragen rumgeisterte, schon genannt, Feray, wo Sir Henry zwei Fragen zu stellt, wann er denn bitte zum FC St. Pauli kommt, weil wir hatten es eben auch schon, ne? Kaltschnäuzigkeit und Toreffizienz, der könnte uns, glaube ich, auch gut tun, so interpretiere ich zumindest die Frage. Und ja, damit verbunden, weil du die Personalie schon angesprochen hast, ist er denn gerade fit und wird am Samstag gegen uns spielen?
Das ist meine große Hoffnung. Die Pressekonferenz steht ja noch aus, deswegen, ich weiß nicht genau, wie erkältet der ist. Corona hat er nicht, das wäre kommuniziert worden. Aber das ist irgendwie schwer zu beschreiben, ohne jetzt in so den kompletten Fußballkitsch abzudriften. Aber die Braunschweiger Eintracht hat echt keine so guten Zeiten hinter sich. Und die Stimmung ist, finde ich, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber auch so ein bisschen komisch, weil wir einfach so fahrstuhlig sind. So viel auf- und abgestiegen sind und es einfach unterschiedliche Ansätze gab unter unterschiedlichen Trainern, erfolgreich Fußball zu spielen. Und es ist sehr lange nicht der Ansatz gewesen, wir investieren in einen jungen Spieler, in einen jungen, auch noch Offensivspieler, was ja in der Wertigkeit einfach nochmal irgendwie ein zusätzlicher Pluspunkt ist, der auch funktioniert und der Bock hat auf diesen dann doch ja manchmal etwas komischen Verein in der nicht unbedingt attraktivsten Stadt der Bundesrepublik. Und das ist irgendwie so cool, nach einigen Jahren echter Tristesse und Hoffnungslosigkeit und Resignation, diesen Jungen in unserem Trikot zu sehen und zu denken, geil, du wirst nie im Leben hier bleiben, wenn du gesund wirst, wenn du gesund bleibst. Und wenn du gehst, dann streichen wir endlich mal wieder so ein bisschen Kohle ein. Und wenn der so weitermacht, bin ich mir relativ sicher, dass der mindestens Bundesliga spielen wird. Und es ist irgendwie cool, jetzt schon zu denken, weiß ich nicht, irgendwann schenkt er irgendwie Borussia Mönchengladbach ein und dann sagt man, ja, das hat er in Braunschweig gelernt. Das wäre ganz cool.
Dann kann er ja beim FC St. Pauli nach der Winterpause seine Fähigkeiten noch weiter verbessern und dann mit uns aufsteigen. Und das klingt für mich nach einem ganz guten Plan.
Ja gut, darüber müssten wir dann im Winter vielleicht nochmal sprechen.
Okay, lass uns das, was das Spielerpersonal angeht, erstmal soweit gewesen sein, glaube ich. Es sei denn, es gibt gleich noch jemanden, den du besonders hervorheben möchtest. Aber ich glaube, mit den beiden Namen, ja, schon, oder mit den drei Namen, die du jetzt mit dem Verteidiger noch, der von Udinese Calcio kam, erwähnt hast, ist, glaube ich, schon viel gesagt. Ein Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist, ist Michael Schiele, euer Trainer seit Beginn letzter Saison bei euch. Und also als Außenstehender würde man ja jetzt vermuten, okay, 4 Spiele in Folge nicht gewonnen, danach lief es auch zwar besser, aber auch nicht so rund. Die Bochumer aus der ersten Liga haben es vorgemacht, dass wenn es nicht so gut läuft, dass man da auch schnell schon mal die Reißleine zieht. Reißleine, Thomas Reiß. Warum hat man in Braunschweig an Michael Schiele festgehalten?
Ich glaube, weil es das erste Mal, und auch da ruhig der Griff in etwas Kitsch und etwas Rückblick in schlechtere Zeiten, weil es endlich passt. So. Und das ist im Fußball natürlich ein Kriterium, das schnell belastet ist durch schlechte Ergebnisse oder Misserfolg. Und ich würde jetzt auch nicht dafür garantieren, dass der bleibt, wenn wir irgendwie anhaltend in der Abstiegszone spielen oder auch, ich weiß auch nicht genau, dafür halte ich mich zu fern von irgendwelchen Facebook-Diskussionen und Gruppen. Ich weiß auch nicht, wie groß da jetzt irgendwie der Rückhalt ist, so in der noch größeren Fan-Community. Ich mich versuche von diesen dann doch eher anstrengenden Diskussionen eher fernzuhalten, hatte aber immer das Gefühl, dass die Leute ihn irgendwie mögen und ich glaube, das wäre was anderes gewesen, wenn wir irgendwie extrem schlecht gespielt hätten, aber dadurch, dass die Leistungen okay waren, fand ich es völlig gerechtfertigt zu sagen, wir trauen dem das zu, wir lassen ihn also meine Hoffnung, dass er da ein bisschen Mitspracherecht hat. Wir lassen ihn den Kader mitgestalten bis zum Ende des Transferfensters und dann gucken wir, was er macht, wenn er das Personal hat, das das Maximum rausholen kann. Und dann kamen noch diese beiden Transfers an den Schwachstellen, die der Trainer identifiziert hat. Und seitdem bisher funktioniert es ganz gut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die aktuellen zufriedenstellenden bis guten Ergebnisse irgendwie zufällig sind oder Last-Minute-Siege oder komische Entscheidungen oder so, sondern eher im Gegenteil. In Kaiserslautern hätte man durchaus in Führung gehen können. Das Tor ist dann aberkannt worden, worüber ich jetzt gar nicht irgendwie weinen möchte oder so. Aber es ist so, dass ich denke, das bestätigt das schon. Also dieses einfach gute Gefühl von irgendwas passt. Und besonders viel konkreter kann man da, glaube ich, auch manchmal gar nicht werden. Bis auf ja dieses gute Gefühl, wenn man einen Kader sieht, von dem man denkt, das ist cool, das macht irgendwie Spaß. Und der Trainer passt dazu. Und das haben wir, glaube ich, alle nicht verloren. Und ich freue mich, dass es die sportliche Leitung ähnlich sieht.
Ja, da sehe ich auch wieder eine Parallele zu uns. Also zumindest meiner Meinung nach passt Timo Schulz halt auch absolut zum FC St. Pauli. Nicht zuletzt aufgrund seiner Historie, aber auch einfach als Mensch. Und jetzt auch als Trainer, wobei es ja natürlich da jetzt auch so ein bisschen Berichte gab, dass es da ein bisschen brodelte, ja, in der Vereinsführung sozusagen. Aber ich glaube, ihm wird noch lange das Vertrauen gegeben werden, weil, ja, ähnlich wie bei euch, auch wenn wir leicht besser gestartet sind, so viele Punkte Unterschied ist es leider gar nicht mehr. Aber auch wenn wir ein bisschen schwierig gestartet sind, gaben jetzt wenig Spiele, bis auf einzelne Ausnahmen, irgendwie Anlass dafür zu sagen, da muss jetzt irgendwie ein neuer Trainer auf der Bank sitzen. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kelwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Wie schon im Sommer gibt es auch jetzt zum Herbst ein leckeres Herbstpaket von Kelwieder. 11 Biere sind drin und es gibt noch ein schickes Glas dazu. Und ja, für jeden herbstlichen Anlass, eingemummelt in die Decke, man soll ja jetzt immer weniger heizen, kann man sich dann mit einem leckeren Bier den herbstlichen Abend versüßen. Und genau, dieses Paket und andere Biere findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Lass uns das Sportliche mal ein bisschen verlassen, weil uns haben auch Fragen zum Drumherum erreicht und ich habe auch selber noch Themen dazu mitgebracht. Zum einen kommt von Sir Henry die Frage nach Nicole Kumpis oder Kumpis, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, als derzeit einzige amtierende Präsidentin eines Fußballvereins oder zumindest eines höherklassigen Fußballvereins. Mag natürlich sein, dass es da in unteren Ligen auch Präsidentinnen gibt. Ja, ich glaube, also er fragt einfach nach deiner Meinung, von daher einfach mal frei Schnauze, wie ordnest du sie so ein oder wie erlebst du sie?
Also sie tritt jetzt nicht besonders dominant irgendwie in der Öffentlichkeit auf, deswegen kann ich mir da irgendwie vereinspolitisch gerade kein Urteil erlauben. Es ist so, dass ich das eine richtig tolle Nachricht fand. Und besonders beim FC St. Pauli wird man um den teilweise leider auch gerechtfertigten, politischen, nicht besonders vorbildlichen Ruf der Braunschweiger Eintracht, freue ich mich dann umso mehr, wenn es gute Nachrichten gibt. Grundsätzlich, und wenn sie dann auch noch ein solches Alleinstellungsmerkmal mit sich bringen, das dafür sorgt, dass der Verein überregional für Schlagzeilen sorgt, und zwar in einem positiven Kontext, dann freut mich das wirklich extrem und enorm. Zu der Person selbst kann ich sagen, dass ich vor etlichen Jahren, habe ich ein paar Jahre für die Braunschweiger Eintracht gearbeitet und damals auch noch mit ihr zusammen. Also sie kam dann in den Verein, ich glaube in der Zweitliga, also wir waren ja eine Saison in der Bundesliga, dann sind wir abgestiegen und kurz nach dem Abstieg kam sie dann, um sich dem Vereinswesen zu widmen, also hat mit den Profis gar nicht irgendwie primär zu tun gehabt. Und diese sukzessive Schwerpunktsetzung, die die Eintracht vornimmt, finde ich wirklich clever und wirklich gut, weil sie ja, sie ist ja auch kein Verein, mit großer Relevanz über die Stadtgrenzen hinweg und engagiert sich innerhalb Braunschweig sehr für Behindertenwerkstätten, die Lebenshilfe etc. und versucht dafür auch Awareness zu generieren mit Aktionen bei Social Media, mit Kooperationen und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie groß ihr Anteil darin ist, aber das gefällt mir gut. Und ich finde, wenn man den Verein über längere Zeit verfolgt, dann fällt diese Schwerpunktsetzung auf. Das sind dann Details, die ich sehr lobenswert finde und auf die ich auch gerne verweise, gar nicht so sehr, um vielleicht negative Schlagzeilen auszugleichen, sondern einfach um zu sagen, dass es dieses Engagement halt gibt und vielleicht nicht, wir nicht das schwarze Schaf per se sind, sondern durchaus irgendwie uns gut präsentieren, wenn man das liest, was positiv zu Recht über uns berichtet wird.
Absolut, also das mit ihrem sozialen Hintergrund und auch ihrem Engagement hatte ich auch mitbekommen. Ich meine, es gab im Sportgespräch oder irgendwo hatte ich auf jeden Fall einen Podcast mit ihr gehört, wo sie leider auch zu Recht anmerkte, dass sie halt, seit sie jetzt Präsidentin ist, immer sehr auf dieses Alleinstellungsmerkmal reduziert ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass das immer Thema war und dass es eigentlich schade ist, dass das jetzt noch so eine Meldung ist, ne, dass es die einzige Präsidentin im höherklassigen Fußball ist. Auch gar nicht die erste, hatte sie damals auch gesagt. Es gab wohl schon mal eine in diesem Amt, aber ja, das fand sie halt so ein bisschen schade in diesem Gespräch, dass sie da bei Presseanfragen immer das Gefühl hatte, deshalb angefragt zu werden, weil sie eben die einzige amtierende Präsidentin ist. Aber umso besser, wenn sie dann ja jetzt ihr Amt dann auch mit Leben füllt und das, was ihr wichtig ist, da auch durchsetzt.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass es halt ein Amt ist, das sowieso per se jetzt nicht heftig auffällig ist. Finde, darf man der Gestaltung auch den Freiraum lassen, der irgendwie existiert und muss dann nicht einfordern, dass sie, weil sie eine Frau ist, besonders dominant oder besonders öffentlich oder besonders laut auftritt, nur um irgendwie in Anführungszeichen unter Beweis zu stellen, dass sie das Amt nicht nur hält, weil sie irgendwie per Quote gewählt worden ist oder so, sondern sie macht halt ihren Job. Und das finde ich so in dieser Normalität eigentlich wirklich erfrischend und positiv.
Definitiv, also da sollten wir ja auch irgendwann auch übergreifend hinkommen, dass einfach Menschen in Ämter gewählt werden oder Ämter ausüben, weil sie eben gut darin sind und egal welches Geschlecht sie haben. Aber das würde jetzt zu weit führen, aber ich denke, das kann man einfach mal so stehen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Noch ein Thema, was ich so fürs Drumherum mir selber rausgesucht hatte. Ich hatte auch schon mit Jussi darüber gesprochen in der Saisonvorschau. Es gibt momentan eine Crowdfunding-Aktion um den Namen Eintrachtstadion zu erhalten. Heißt einfach Eintrachtstadion jetzt und immer. Hab mal geguckt, der aktuelle Stand, also das Funding-Ziel liegt bei 300.000 Euro. Aktuell liegt man dabei 42% mit etwas über 125.000. Knapp 1.800 UnterstützerInnen. Da ist es auch schön gegendert. Wenn man dann auf den Button klicken möchte, um Namensretter zu werden, ist es leider nicht gegendert. Also es gibt bestimmt auch genug NamensretterInnen. Und da kann man halt verschiedene Pakete buchen, das 1923er-Paket, 1957er-Paket, 1963er-Paket, 1995er-Paket, 1967er-Paket und so weiter, wobei das waren sie, glaube ich, schon, wo da verschiedene Benefits zu verschiedenen Preisen dann irgendwie, wie es halt bei Crowdfunding-Aktionen so üblich ist, dann man dann da mitkauft, wenn man den Namen mitretten möchte. Orten doch die Aktion einfach mal aus deiner Sicht für uns so ein bisschen ein. Und bist du schon Namensretterin?
Ja, ich bin Namensretterin tatsächlich. Dazu muss man sagen, dass das Crowdfunding-Ziel meines Verständnisses nach oder zu diesem Paket gehört, dass man sich verpflichtet, über, ich glaube, 3 Jahre einen festgelegten Beitrag jährlich zu zahlen.
Genau, das hatte ich gar nicht erwähnt, das sind jährliche Beiträge, genau. Ich glaube, das günstigste liegt bei 19,23 Euro und dann geht es halt immer weiter hoch.
Genau, richtig. Das ist genau so gestaffelt, weil der Verein, also das ist quasi die ja, so eine Art Miete. Also das Stadion ist ein städtisches Stadion und was auch unter anderem der Grund dafür ist, dass wir diese Tartanbahn haben und alle zwei Wochen da diese Footballer Football spielen und so, die sehr erfolgreich sind und das ist sicherlich super und so, ja, das machen sie auch sehr erfolgreich. Geht trotzdem auf unseren Rasen und stört mich. Ja, genau. Und das Eintrachtstadion heißt Eintrachtstadion, weil es schon immer so heißt und schon immer so hieß. Und ich find's super, weil es im Profifußball nicht die Regel ist. Also man könnte sich jetzt irgendwie den Spaß machen, mal zu überlegen, welche Namensrechte noch so sind, wie sie sein sollen. Das ist das Millerntor-Stadion natürlich.
Oder was es sonst noch so für lustige Vereinsübernahmen oder Namensübernahmen gab. Also wenn ich so nach Fürth gucke mit der Trolley- und Playmobil-Arena.
Ja, ja, so. Ja, ja, total. Diese Playmobil-Arena, ja, das stimmt. Müsste man mal, also ja, lässt sich ja auch schnell recherchieren. Aber ich glaube, viele Vereine sind es nicht, die ihre Namensrechte nicht an irgendwelche Versicherungen oder so Sachen, Institutionen verkauft haben.
Ich glaube aber, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, dass da zumindest da jetzt gerade so ein, wenn wir es gerade schon von Fürth hatten, dass da jetzt gerade teilweise bei SponsorInnen oder Sponsorenfirmen so ein Bewusstsein einsetzt, ja, wir können das gerne machen und wir platzieren da unseren Namen irgendwie, aber die Fans finden es eigentlich geiler, wenn ihr Stadion so heißt, wie es immer hieß. So wie jetzt, glaube ich, das Stadion führt auch Sportpark Ronhof und dann ist der Name des Sponsors da irgendwie noch drunter. Also er ist präsent, aber gut, die Fans sagen eh alle den Namen des Stadions. Das wird sich auch nicht ändern, egal wie oft er verkauft wird.
Ja,
aber ich glaube, dass Sponsoren halt so ein Bewusstsein dafür haben. Es kommt marketingmäßig besser an, wenn wir den Namen so lassen und uns da dann irgendwie doch mit drunter platzieren oder so.
Ja, das stimmt definitiv. Jetzt hatte ich gerade, was kam? Ach ja, genau. Ich habe jetzt in Hannover gerade beim Hundegang einen Typen gesehen, der in einem Pulli rumlief, auf dem die Silhouette des Stadions hier abgebildet war und darüber stand Großniedersachsen-Stadion. Und ich glaube, sowas verschwindet auch aus dem Sprachgebrauch nicht. Und jetzt gibt es halt auch, ich habe auch im Umfeld eine Person, die sagt, naja, wir sagen doch Eintracht-Stadion. Es ist doch auch egal, ob da jemand den Namen von Wolters draufschreibt oder der öffentlichen Versicherung Braunschweig oder New Yorker oder so. Weil wir ja unser Sprachgebrauch wird sich ja nicht ändern. Aber ich finde es schon cool. Also gerade, ich arbeite jetzt auch im Sportbereich und ich finde es toll, dass bei der Braunschweiger Eintracht, dass da Eintrachtstadion steht und halt nicht Signal Iduna Park oder wie heißt das Ding in Hoffenheim? Profit Arena oder irgendwie sowas. Nee, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Aber
irgendwie so, ja. Also so, und es ist nicht austauschbar und es gehört zum Verein und der Vereinsname spiegelt sich darin wieder. Und man mag sich drüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber ich fände es nach wie vor schön, wenn diese Aktion von Erfolg gekrönt würde. Die Bilanz sieht jetzt, glaube ich, eher nicht geil aus. Aber wer weiß, vielleicht lässt sich ja die Stadt auch irgendwie auf einen Deal ein oder so. Da muss man ja die Flinter noch nicht zu früh ins Korn werfen.
Ja, und es ist halt einfach ein Statement, ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass eh alle den Namen benutzen werden. Ich meine, wir haben das ja auch festgeschrieben, dass das Millerntor so heißen bleiben soll. Das war jetzt auch kein richtiges Deutsch, egal. Und vielleicht findet sich ja dann, wenn ihr das Spendenziel noch gut erreicht, noch ein Sponsor, der dann sagt, okay, ich runde das einfach auf und dann möchte ich dafür auch gar nicht irgendwie genannt werden oder groß publik gemacht werden, soll es ja auch geben. Ja. Aber wir kommen zu weit in die in die großen Finanzgebaren rund um Stadien. Lass uns mal langsam auch in Anbetracht der Zeit auf das Spiel am Samstag kommen. Es kam auch bei Twitter der Hinweis, ist ja durchaus ein Risikospiel oder Sicherheitsrisiko existiert auf jeden Fall rund um dieses Spiel. Also wann immer ich in Braunschweig war, war es auch so, dass man, wenn man am Hauptbahnhof ankam, direkt ins Shuttle zum Stadion, daraus wieder zurück und dann bitte auch schnell die Stadt verlassen. Jetzt am Samstag werde ich anders anreisen, vielleicht auch ein bisschen entspannter dann. Aber vielleicht, du hast es ja so in so einem Nebensatz auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass jetzt da die Sympathien ja ganz klar verteilt sind oder eben nicht verteilt sind. Vielleicht machen wir einfach einen Bezug auf den jetzigen Samstag. Wie ist es denn in Braunschweig, wenn Vereine kommen, zu denen wir jetzt leider auch zählen als FC St. Pauli, die jetzt in der Braunschweiger Fanszene nicht so gut gelitten sind?
Ja, also ich glaube, dass wir uns von einer besonders schlechten Seite zeigen, wenn, ja, St. Pauli oder Babelsberg oder so auftreten in so einer kindischen Abgrenzungswut von Personen und Personengruppen aus der Kurve. Und das, ja, ist schwierig und es bleibt auch schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass es leider nach Corona, ich hatte da auch nach dem Aufstieg einige Tweets zu abgesetzt, dass es eher schlimmer geworden ist. Jetzt war ich aber auch eine Weile nicht mehr da. Vielleicht hat sich das auch inzwischen wieder etwas gelegt, dass halt doch durch den geringeren Zugriff, den Vereine hatten während Lockdowns und ja, einfach fehlender Möglichkeiten, mit den Fans zu arbeiten. Wir haben ein Fanhaus direkt am Stadion, wo Aufklärungsprogramme, politische Aktionen, Fahrten zu Gedenkstätten angeboten werden, auch angenommen werden, um genau diesen Tendenzen irgendwie habhaft zu werden. Vielleicht ist das Positivste, was man diesem von mir beobachteten, das ist ja keine offizielle Statistik, sondern persönliche Heuristik, das muss man ja auch dazu sagen, Trend irgendwie abgewinnen kann, dass halt aktive Fanarbeit dann doch sehr, sehr, sehr effektiv zu sein scheint, was ja positiv wäre und mich auch hoffnungsvoll stimmen würde, dass vielleicht dieser Trend hoffentlich wieder umkehrbar sein könnte. Aber nichtsdestotrotz aus Eintracht Braunschweig wird wahrscheinlich kein linker Verein werden. Und das sind dann ja Debatten, die wir hier wahrscheinlich relativ lang führen könnten, weil ich mich vor, ja, wie alt war ich da, so ja 19, vor 13 Jahren oder so, habe ich mich in Braunschweig lange mit einem Fan vom FC St. Pauli unterhalten, der mir vorgeworfen hat, ich würde mich mit Nazis solidarisieren, wenn ich in die Braunschweiger Kurve ginge. Und es war gar kein schlechtes Gespräch oder so, relativ leidenschaftlich geführt. Damals habe ich mich sehr provoziert gefühlt, weil das natürlich nicht die Haltung ist, die ich persönlich vertrete und auch keine Person in meinem engeren Umfeld da irgendwelche Schnittmengen zu hat, sondern eher im Gegenteil, wir haben einen Fanclub gegründet, der wirklich schrill genug war, um jeden abzuschrecken, der irgendwie was an brauner Gesinnung im Kopf trägt. Und ich würde mir manchmal von Fanszenen, die sich so stark machen für diese Haltung, mehr, wie soll ich das sagen? Das ist nicht einfach, ins Eintrachtstadion zu gehen mit einem Refugees Welcome Pulli. Aber ich mach's trotzdem. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass Leute sagen, cool, dass du es trotzdem machst, weil ich werd blöd angeguckt und ich krieg einen blöden Spruch gedrückt. Und es ist wichtig, dass man es trotzdem macht und dass man sich dem Konflikt stellt. Und nicht einfach und auch nicht selbstverständlich, weil ich könnte auch einfach einen schwarzen Pulli anziehen und meine Ruhe haben. Und das ist sicherlich irgendwie Philosophiefrage, aber so ein bisschen externer Rückhalt würde mir manchmal irgendwie gut gefallen, tatsächlich.
Verstehe ich absolut. Also ich glaube, bei uns oder uns als St. Pauli-Fans passiert es zu häufig oder passiert es gerne mal, dass wir aus so einer Elfenbeinturm-Perspektive auf andere Vereine schauen, weil die Kämpfe, die in manchen anderen Vereinen und jetzt, so wie du es gerade schilderst, ja anscheinend auch bei euch, wo jetzt zwar langsam was passiert, aber längst noch nicht der Kampf ausgefochten ist sozusagen oder wo Entwicklungen gerade erst noch im Begriff sind, ja, sich zu entwickeln. Gleiches Beispiel ist ja auch bei Dynamo Dresden. Also auch da ist nicht alles schlecht und nicht alles Nazis und so. da ist es halt, also ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich blicke auch manchmal auf andere Vereine und tu die halt vielleicht so ein bisschen in eine Schublade ab, um das für mich irgendwie einzuordnen, weil der Mensch halt in Schubladen denkt. Aber klar weiß ich nicht zuletzt auch durch dieses Format hier, dass es bei allen Vereinen, man kann den Verein noch so scheiße finden, bei allen Vereinen, würde ich jetzt einfach mal pauschal so sagen, gibt es korrekte Leute, die eben trotzdem mit Pullis oder Shirts mit der eindeutigen Aufschrift ins Stadion gehen oder den Mund aufmachen, wenn auf den Rängen irgendwie seien es rassistische, faschistische, homophobe Äußerungen oder was auch immer geäußert werden, sexistische Äußerungen, die da den Mund aufmachen. Und das ist kein einfacher Kampf, nur der wurde halt, Gnade der späten Geburt, der wurde halt auf St. Pauli vor über 30 Jahren zum Großteil ausgefochten. Natürlich ist er dann auch hier nicht vorbei, sondern du musst Leuten, die neu dazukommen, immer noch erklären, was hier Phase ist oftmals. Und aber sicher sind wir da in einer ganz anderen Position als manch andere Vereine. Und da finde ich gut, dass du sagst, ey, seht doch bitte auch mal das, was passiert, und nicht nur das, was vielleicht die breite Mehrheit mitbekommt, weil es eben irgendwelche Banner gibt oder irgendwelche Sprechchöre oder irgendwas. Aber ja, das ist ein super komplexes Thema und das ist leider zu sperrig für dieses Format hier. Da können wir gerne mal in irgendeinem anderen Kontext uns ausführlicher zu unterhalten. Für heute würde ich gerne langsam den Bogen schließen und dich einfach fragen, ja, was sehen wir für ein Spiel am Samstag und wie geht's aus?
Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Kommt nicht ganz unerwartet, ich gebe es zu. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel werden. Ich habe so ein bisschen unentschieden im Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir unsere Heimserie fortsetzen können. Ich tippe 1-1 Mitte Oktober bei schlechtem Wetter. So fühlt sich das Spiel im Moment so ein bisschen an.
Ich glaube tatsächlich, dass wir, weil wir es jetzt gegen Heidenheim bewiesen haben, eine defensive Kompaktheit langsam erlernt haben. Das war jetzt nach Magdeburg, wenn ich mich nicht irre, das zweite Spiel die Saison, das wir zu null beendet haben. Und von daher glaube ich, dass wir dann zumindest ein bisschen mehr Effizienz nach vorne. Du hattest, glaube ich, auch bei Dominik, bei der Besten aller Zweiten gesagt, dass du jetzt kein großer Fan von Fesic bist.
auch da muss ich sagen, es tut mir leid, weil er macht ja einen guten Job, ist ja alles in Ordnung. Ich habe halt nur die Sorge, dass wir einfach einen richtig coolen Torhüter auf der Bank haben und dass der sich langweilt und geht und irgendwann ist sogar Jasmin Fesic zu alt, auch wenn er nach wie vor sehr groß ist. Trotzdem.
Jetzt nimmst du mir voll den Wind aus den Segeln, weil das war meine Argumentation, dass der sich zumindest eins fängt. Und ganz ehrlich, das hat Michael auch im letzten NDS zum vergangenen Spiel gegen Heidenheim gesagt. Momentan würde mir einfach ein dreckiges 1-0 auswärts reichen, weil du musst dir klar machen, wir haben seit Februar diesen Jahres nicht mehr auswärts gewonnen.
Oh, ja gut, das sind ja die besten Voraussetzungen. Das ist ja so ein Klischee, aber...
Ja, manche Serien müssen einfach auch immer reißen, ne? Warum nicht am Samstag im Regen in Braunschweig?
Wir kommen im niedersächsischen Nieselregen. Es wird wunderschön.
In diesem Sinne, Anna, ich danke dir für deine Zeit. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder und sprechen darüber, wie es ausgegangen ist. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir den Deckel drauf machen?
Ich freue mich auf montags. Immer schön hier zu sein und wünsche natürlich, es geht nicht um Spaß im Fußball. Ich wünsche mir auch einen dreckigen Sieg. Aber ich tippe auf das 1-1.
Könnte ich am Ende auch mitleben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Danke dir, mach's gut.
Ciao.
Genau, und euch auch, wenn ihr nach Braunschweig fahrt, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Wir haben gerade so ein bisschen eingeordnet, wie es da zugehen könnte. Und hoffentlich feiern wir den ersten Auswärtssieg. Bis dahin, macht's gut.